Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis. Der große deutsche Schriftsteller Bertolt Brecht hat gerade mit sensationellem Erfolg die Drei-Groschen-Oper veröffentlicht. Da fragte ihn das Ullstein-Magazin Die Dame im Oktober 1928: Herr Brecht, welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt? Brecht, bekannt für seine scharfe, manchmal sehr unbarmherzige Zunge und einer, der sich Religiöses konsequent nüchtern auf Distanz hielt, der antwortete lakonisch: Sie werden lachen, die Bibel. Was ihn an der Bibel so beeindruckt hat, das hat er nicht konkretisiert, aber erstaunlich finde ich es trotzdem, dass ein so scharfzüngiger Geist, ein so unabhängiger Denker ausgerechnet die Bibel beeindruckend findet. Schließlich gilt vielen die Bibel als das genaue Gegenteil, ein Buch, das widersprüchlich ist und von einem Gott redet, der sehr deutlich das Leben der Menschen bestimmt, der sich einmischt. Also muss doch auch für sehr kritische Menschen irgendwas dran sein an dieser Bibel. Und Pastor Matthias Walter von der Evangelisch-Methodistischen Kirche kann uns dabei hoffentlich jetzt auf die Sprünge helfen. Hallo Matthias.
Hallo Gerrit.
Kunststudenten, so hört man, kriegen während ihres Studiums erstmal einen Crashkurs in Sachen Bibel, weil sie sonst kaum etwas von der Bildersprache in alten Kirchen verstehen. Die Bibel ist einfach Kulturgut. Andere bekommen vom Pfarrer zur Hochzeit eine schöne Bibel und die bleibt dann auch schön im Regal und verstaubt. Für viele ist es die zweite Bibel. Die erste haben sie seit der Konfirmandenzeit verstauben lassen. Eine Bibel zu besitzen und in der Bibel auch zu lesen, das ist eben zweierlei. Und sicher, die Bibel ist kein einfaches Buch. Schon mit dem Kauf kann es ja schwierig werden. Wer in einer normalen Buchhandlung eine Bibel kaufen will, erntet oft ratloses Schulterzucken der Verkäuferin. Das Buch dann zu lesen, das bringt die nächsten Schwierigkeiten. Die Bibel ist ja kein Roman, den man mal eben von vorne nach hinten durchlesen kann. Da ist es umso besser, mit dir, Matthias, einen Pastor und damit einen Fachmann für die Bibel zu haben. Matthias, wie viel liest du denn selbst noch in der Bibel? Du hast sie ja, vermute ich mal, mindestens einmal und das gründlich gelesen.
Ja, insgesamt habe ich sie schon mehrmals gelesen, aber nie am Stück. Dazu eignet sie sich wirklich nicht. Und auch wenn ich sie im Prinzip kenne, lese ich nach wie vor fast jeden Tag in der Bibel. Mal mehr, mal weniger. Ich habe da eine besondere Bibelausgabe, die sogenannte Jahresbibel. Wenn man sich hier an die täglich vorgegebenen Textabschnitte hält, hat man die Bibel in einem Jahr durchgelesen. Das habe ich zwar noch nicht geschafft, aber ich lese tatsächlich schon seit Jahren die Bibel immer wieder von Anfang bis Ende durch.
Aber eine der größten Schwierigkeiten war für mich gerade am Anfang, als ich meine erste Bibel hatte, wo fange ich denn überhaupt an? Die Bibel heißt ja aus gutem Grund auch Buch der Bücher. Zum einen ist sie das wohl meistverkaufte Buch, zum anderen aber auch eine Sammlung von vielen einzelnen Büchern, die größtenteils auch alleine und für sich stehen könnten. In der Bibel haben wir diese Einzelbücher dann zusammengefasst. Entstanden in einem Zeitraum von rund 1000 Jahren und das ist, als würde jemand einen Sammelband mit deutscher Literatur vorlegen, in dem dann Walter von der Vogelweide neben Schiller steht, Thomas Mann und Günter Grass. Das klingt eher nach Sammelsurium, denn nach geordneter Textsammlung. Also Matthias, wie finde ich eine vernünftige Systematik, um mich an die Bibel heranzutasten, um sie zu verstehen?
Ja, du hast recht, Gerrit. Die Bibel kann schon wie eine etwas chaotische Textsammlung wirken. Aber genau das macht sie für mich auch so spannend. Um die Texte zu verstehen, hilft es zu wissen, wann sind sie entstanden, unter welchen Umständen sind sie entstanden und warum hat sich jemand die Mühe gemacht, das so aufzuschreiben, wie er es getan hat. Die Wissenschaft hat dazu eine Herangehensweise entwickelt, die sich historisch-kritische Methode nennt. Sie hilft uns, die Texte der Bibel besser zu verstehen. Allerdings ist sie auch keine Allheilmethode, denn sie arbeitet viel mit Hypothesen. Und ein einziger archäologischer Fund kann schon wieder ganze Theorien über den Haufen werfen. Und bei aller Hilfe durch die historisch-kritische Methode gilt doch immer, und das spürt man, wenn man in der Bibel liest, die Bibeltexte wollen gerade nicht, dass man sich mit ihnen nur intellektuell und wissenschaftlich auseinandersetzt.
Ja, und diese Methode ist ja auch massiv kritisiert worden, diese historisch-kritische. Denn wenn man die Bibel als Gottes Wort versteht, und sie wird ja nicht zufällig auch Heilige Schrift genannt, dann ist die Wissenschaft vielleicht auch einfach nicht der richtige Weg, sie zu verstehen. Der klingt ja nach nüchtern, unpersönlichem Zerpflücken. Und ob das dem persönlichen Reden eines heiligen Gottes gerecht wird, das darf man doch bezweifeln. Wir haben ja kein Goethe-Gedicht vor uns oder die Buddenbrooks von Thomas Mann. Also wie kriegst du es unter einen Hut, die Bibel auf der einen Seite als historische Texte nüchtern zu analysieren und auf der anderen Seite sie als heilige Schrift, als Wort Gottes anzuerkennen?
Also ich denke, die Bibel ist nicht komplett Gottes Wort. Sie enthält viel mehr Worte Gottes. Nicht Gott hat die Worte diktiert, sondern Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, haben sie aufgeschrieben. Sie sind Zeugen und sie haben wie bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel etwas gesehen. Jeder und jede aus seiner Sicht und seiner persönlichen Betroffenheit. Und in der Mischung der vielen Zeugenaussagen ergibt sich dann doch ein relativ klares, rundes Bild. Manchmal jedoch sind die Menschen der Bibel auch mehr als nur solche Zeugen. Sie haben offensichtlich Worte gehört, in sich selbst oder sogar ganz wirklich. Und diese Worte geben sie weiter, sie schreiben sie auf. Also nicht die Bibel als Buch ist inspiriert, sondern die Menschen, die darin zu Wort kommen, sind von Gottes Geist inspiriert. Deshalb glaube ich auch nicht an die Bibel, sondern mit Hilfe der Bibel an Gott.
Aber dann besteht doch eine der ersten Aufgaben für mich als Bibelleser darin, dass ich herausfinde, was von diesen Bibeltexten ist Zeugenbericht und was ist sozusagen Gottes Originalton. Das entscheidet ja auch darüber, für wie wichtig ich dann welchen Text halte. Oder ist alles gleich wichtig, weil eben die Bibel ist?
Nein, meiner Meinung nach ist nicht alles in der Bibel gleich wichtig. Davon war übrigens auch schon Martin Luther überzeugt. Man sieht das seiner Übersetzung an, da sind manche Sätze und Passagen fett gedruckt. Das sind Kernsätze, die Luther für besonders beachtenswert hielt. Und deshalb sind sie im Übrigen nicht generell wichtig. Das Fettgedruckte ist einfach Luthers Bewertung. Luther hat im Übrigen auch von der Mitte der Schrift gesprochen. Und das war für ihn Jesus. Seine Botschaft von der Liebe Gottes und dem Glauben an ihn. Für Luther ist genau das die Richtschnur, welchen Stellenwert ein Text hat, wie es zur Kernbotschaft passt. Und daran muss sich alles messen lassen.
Das klingt aber jetzt sehr rational, sehr nüchtern. Aber wenn die Bibel von Gottes Liebe spricht und dem Glauben an diesen Gott und an Jesus, dann geht es doch um Beziehung, etwas Persönliches. Da muss es doch eine entsprechende Ebene für dich geben, Matthias, diese Bibel zu lesen, eine persönlichere Ebene.
Ja, natürlich gibt es die. Ich habe mal einen Satz gelesen, der mich beeindruckt hat. Gott hat sich in die Worte der Heiligen Schrift einschließen lassen. Aus ihnen heraus erschließt der Heilige seine Nähe. Um diese Nähe geht es mir. So wichtig es ist, sich quasi ganz sachlich in diesem Haus der Bibel auszukennen, so wichtig ist es, sich auch hier wohlzufühlen, den Geist des Hauses quasi kennenzulernen. Wenn ich gewissermaßen einen Raum dieses Hauses nach dem anderen betrete, mich einerseits systematisch umgucke, die Räume aber auch auf mich wirken lasse, dann kann die Bibel zu einer Kraftquelle für mich werden. In der Bibel selber heißt es, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Wort liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Das beschreibt gut, was die Bibel will. Sie will nämlich gelesen werden, damit sie ihre Kraft entfaltet. Man muss über sie nachdenken, ganz nüchtern, aber eben auch etwas suchen, ganz persönlich. Denn nur wer sucht, kann etwas finden. Eben diese Freude an den Weisungen des Herrn und das in allen Lebenslagen.
Also in allen Lebenslagen, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Das muss vermutlich jeder selbst überprüfen, ob die Texte der Bibel diese Tragkraft überhaupt haben. Allerdings finde ich es in der Tat beeindruckend, wenn Menschen erzählen, dass sie in sehr schweren Krisen und in harten Zeiten in der Bibel Trost und Kraft gefunden haben, sogar bis in den Tod. Da ist die Bibel offensichtlich bei aller Liebe zur nüchternen Betrachtung eine Quelle neuen Denkens und Handelns geworden. Man sieht das ja auch an so prominenten Beispielen wie Franz von Assisi, Mutter Teresa oder Martin Luther King, bei denen war es ja auch das Bibellesen, das sie zu ihrem weltbewegenden Handeln veranlasst hat.
Also solche Geschichten, in denen Gottes Wort das Leben verändert, gibt's in der Bibel selbst übrigens auch. Eine davon ist über 2500 Jahre alt. Die religiösen und politischen Sitten in Israel sind ziemlich verlottert. Jeder hat sich seinen Hausgott geschaffen und es passieren wirklich schlimme Dinge. Die Leute opfern sogar ihre Kinder einem Gott namens Moloch. Da findet einer quasi beim Aufräumen in einer Kammer des Tempels eine Buchrolle mit einem lange verschollenen Text. Der König lässt sich diese Buchrolle vorlesen, rein Interesse halber, und er erschrickt. Der Unterschied ist eklatant, wie es in Israel aussieht und wie es nach Gottes Wort aussehen sollte. Der König reagiert rasch und entschieden. Er sorgt dafür, dass all die anderen Götter verschwinden und damit unter anderem eben auch das grausame Opfer von Kindern ein Ende hat. Das ist für mich ein tolles Beispiel dafür, dass Bibelworte etwas auslösen, etwas bewirken. Sie wollen ja nicht nur Informationen vermitteln oder harmlose, unterhaltsame Geschichten von Helden oder Versagern erzählen. Wenn die Bibel Worte Gottes enthält, dann wollen die etwas bewegen und Menschen im gewissen Sinne bilden.
Moment. Die Bibel ist also auch noch fürs Bilden da. Warum das? Wie meinst du das?
Ich meine, die Bibel kann Bildungsarbeit leisten, Herzensbildung sozusagen. Ich soll zu dem Menschen werden, den sich Gott vorstellt. Wenn ich in der Bibel lese und mich mit dem auseinandersetze, was ich dort lese, wenn ich mich also betreffen und herausfordern lasse, dann wird mich das nach und nach verändern. Die Bibel ist wie ein Spiegel für mich. Sie hinterfragt mich einerseits, zeigt mir andererseits aber auch auf, wie mein Leben aussehen könnte. Sie bietet mir zugleich Kritik und Perspektiven. Wer die Bibel liest, wird in einen Veränderungsprozess hineingenommen, den Gott selber auslöst und begleitet. Persönliches Verhalten, Beziehungen zu anderen Menschen und soziale Strukturen können sich ändern. Die Bibel bewirkt etwas. Gott selbst bewirkt etwas. In der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und es ist eine Macht, die wirkt.
Naja, aber wenn das so ist, dann muss ich mir vielleicht erstmal überlegen, ob ich die Bibel gründlich lesen will. Da könnte ja einiges auf mich zukommen. Wobei es ja Lesen und Lesen gibt. Es gibt da ein Wort, ich glaube, von einem Zisterziensermönch aus dem 12. Jahrhundert. Der himmelweite Unterschied zwischen dem aufmerksamen sich vertiefen in die Bibel und dem bloßen Lesen darin ist genauso groß wie der zwischen der herzlichen Freundschaft mit jemandem und der Bekanntschaft mit einem durchreisenden Gast. Womit wir dann bei der nächsten Frage wären, die sich einfach stellt, wenn die Bibel so sehr in unser Leben hineinwirken kann, dann muss ich irgendeine Form finden, wie ich mit ihr umgehe, wie ich sie lese. Ich brauche Spielregeln.
Auf jeden Fall. Die wichtigsten Spielregeln ähneln tatsächlich denen einer guten Freundschaft. Dazu gehört erstens Regelmäßigkeit. Seine Freunde will man ja auch nicht zufällig hier und da mal treffen. Wir versuchen ja meist, sie einigermaßen regelmäßig zu treffen und so oft, wie es möglich ist. Und so ist das auch mit dem Lesen in der Bibel. Es ist hilfreich, sich eine bestimmte Zeit zum Bibellesen vorzunehmen, in der ich dann auch wirklich Zeit habe. Für mich sind 15 Minuten das Minimum. Und dann ist es von Vorteil, ungestört zu sein. Die Bibel ist kein Roman, den wir zur Unterhaltung als Bettlektüre lesen, bis uns die Augen zufallen. Um von der Bibel etwas zu haben, muss ich sie aufmerksam lesen und mich konzentrieren. Vielen Leuten hilft es, die Bibel nicht nur alleine zu lesen, sondern auch mit anderen zusammen. Das hat den Vorteil, dass man über das Gelesene reden kann. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, helfen andere mir dabei oder geben mir den entscheidenden Tipp, sodass aus einem rätselhaften ein verstehbarer Text für mich wird. Die Bibel selbst erzählt übrigens auch von einem Mann, der eine Bibel gekauft hat und darin liest, aber er versteht kein Wort. Dann kommt jemand vorbei, der sich auskennt, der gesellt sich zu ihm und erklärt dem Mann die Bibel und plötzlich wird ihm vieles klar.
Und bei dieser gekauften Bibel sind wir auch direkt bei der nächsten Frage. Es gibt ja unzählige Hilfen, die Bibel zu verstehen. Bücher, die die private Bibellektüre begleiten, durch Auslegungen, durch Hintergrundinformationen oder Anregungen zum Weiterdenken. Aber am Anfang steht trotzdem die Bibel selbst. Und da fragt sich, welche? Luther-Übersetzungen sind sicherlich die bekanntesten und sprachlich sehr schön, aber für viele Menschen heute einfach unverständlich. Wie komme ich also zu einer verständlichen Bibelausgabe?
Also erstmal können wir dem heute vielleicht unverständlichen Martin Luther sehr dankbar sein. Denn ohne ihn wäre die Bibel ja nicht zum Buch für die Massen geworden. Als Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte, musste man noch einen Acker hergeben, um eine Bibel zu kaufen. Heute kriegst du für 10 Euro schon eine Bibel, und zwar eine, die du verstehen kannst, weil sie in die heutige Sprache übertragen ist. Ich empfehle beim Kauf einer Bibel, jemand mitzunehmen, der sich ein bisschen damit auskennt. Ich persönlich kaufe ja auch ungern einen Anzug ohne meine Frau. Aber selbst wenn man dann eine passende, verständliche Bibel gekauft hat, sollte man sich nicht gleich vornehmen, sie von A bis Z zu lesen. Es empfiehlt sich, bei den Evangelien anzufangen, also im Neuen Testament ganz vorn, bei der Geschichte von Jesus. Dann wäre der nächste Schritt zu den ersten Büchern des Alten Testaments sinnvoll, also die Schöpfungsgeschichte und die ganzen sogenannten Vätererzählungen. Und wer es spannend will, der nimmt sich die König-David-Geschichte vor. Und wer eine Sammlung von Liedern und Gebeten kennenlernen will, der schaut mal bei den Psalmen rein.
Okay, so steige ich in die Bibellektüre ein, aber mir begegnen dabei ja auch einzelne Verse, die mir dann rätselhaft vorkommen oder die einfach unverständlich sind. Und was mache ich dann? Erst weiterlesen, wenn ich sie verstanden habe, oder soll ich einfach drüber weglesen?
Ja, also ich überblättere auch manche Seiten und überlese gelegentlich auch mal einen Vers. Aber manchmal gebe ich mir einen Ruck und lese schwierig erscheinende Passagen doch weiter, weil ich erwarte, dass da doch noch was Neues kommt. Meine Erfahrung ist nämlich, dass die Texte der Bibel nicht immer zu mir sprechen. Es können Jahre dazwischen liegen, manches habe ich schon x-mal gelesen und plötzlich fällt mir etwas wie Schuppen von den Augen. Deshalb, das Bibellesen ist keine Tour de France. Ich muss da nicht in einem Wahnsinnstempo durchrasen. Das Wichtigste ist für mich, dass ich noch Erwartungen habe. Ich erwarte, dass Gott mich ganz persönlich anspricht, dass ich etwas lese, das mir weiterhilft, das mich tröstet und mir neue Horizonte eröffnet und das mich ermutigt und stärkt. Ich habe mal als Einstellung zum Bibellesen den Satz gehört, erwarte beim Lesen gesegnet zu werden. Am Schluss meines täglichen Bibellesens steht deshalb immer ein Psalm, der für mich dann die Grundlage für ein Gebet wird. Ich versuche auf das zu antworten, was ich gehört habe. Und ich versuche auch natürlich danach zu leben.
Also gut, dann fasse ich mal zusammen. Die Bibel eignet sich als historisches Sachbuch, einfach um sich zu informieren, um etwas über Gott und über sein Volk zu erfahren. Mindestens so wichtig und spannend ist es aber, von der Bibel persönlich zu erwarten, dass Gott zu mir spricht, weil sein Wort zumindest in der Bibel enthalten ist. Und das motiviert, also mich zumindest, intensiver wieder in der Bibel zu lesen. Vielen Dank, Matthias Walter von der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Und ich habe hier noch einen aktuellen Buchtipp. Ein Buch von Joachim Kügler. Es heißt Hände weg, warum man die Bibel nicht lesen sollte und warum doch. Das 134 Seiten starke Buch ist im Echter Verlag erschienen und kostet 9,90 Euro. Wenn Sie übrigens noch Fragen haben an uns oder zu diesem Thema oder wenn Sie uns Ihre Meinung sagen möchten, dann tun Sie das am besten über radio-m.de. Und damit war es das für heute und zu diesem Thema bei Radio M im Gespräch. Mein Name ist Gerrit Mattis. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.